Humor im Ohr. Heute werden wir uns mit dem Thema Unternehmertum beschäftigen. Und wie ihr höchstwahrscheinlich noch nicht wisst, ist der Moritz neben mir bereits schon ein Jungunternehmer, der vor 2 Jahren knapp mit seiner Modemarke angefangen hat, die er letztes Jahr released hat. Und da wir sehr viele Anfragen bekommen haben, wie das so ist, ein Unternehmen aufzubauen oder wie man sich das vorstellen kann, haben wir heute gedacht, okay, cool, wir haben da wen direkt in der Runde im engsten Kreis und können alles nachfragen, was wir gern wissen würden oder was euch vielleicht interessieren könnte.
Danke, Marc, für die wundervolle Einleitung. Ich würde trotzdem bitte ganz kurz, ein bisschen off-topic, 30 Sekunden schweigen, weil es ist nämlich eine schwarze Zeit für Österreich gerade, ganz dunkel, weil Mike Maschiner hat Privatinsolvenz angemeldet. Und ich würde einfach nur, um meinen Respekt zu zollen für diesen Mann, ganz kurz bitte
innehalten.
Schweigen.
Lang genug für ihn. Also, das war an die Schweigeminute für den American Dad Hauptdarsteller, Mike Maschiner.
Nächste Woche machen wir dann René Benko, okay? Ich möchte immer irgendjemandem das widmen.
Kann man nichts machen, was dir solche Sachen passieren, leider im Unternehmen, wie alle Unternehmen wissen, gell? Deswegen reden wir heute mit einem Unternehmer.
Vielleicht bin ja ich der Nächste, über den eine Schweigeminute braucht. Nein, und zwar, ich habe released am 14.12.2022 meine Modemarke namens Eigenart. Und was hat mich dazu bewegt? Ich habe eigentlich schon immer ein sehr hohes Interesse für Mode gehabt. Und mich hat es nur immer genervt, dass es irgendwie nie wirklich was gegeben hat, dass irgendwie Street Fashion und Nachhaltigkeit oder Street Fashion und Regionalität vereinbart hat. Und das war meine Idee, dass ich quasi eine Streetwear-Brand gründe, die quasi made in Austria ist, halt komplett. Ich meine, du kannst jetzt keinen Stoff in Österreich, also keine Baumwolle in Österreich pflücken, aber du kannst in Österreich den Hoodie quasi produzieren lassen und ihn besticken lassen. Und das habe ich quasi gemacht und das war meine Idee. Und ja, mittlerweile sind es jetzt eben ein bisschen über ein Jahr. Und ja, sagen wir so, der Weg war holprig.
Um das milde auszudrücken.
Sehr, sehr viele, genau, es waren sehr viele Up and Downs. Und ja, das mal so die Einleitung.
Dann hätte ich gleich die erste Frage. Der Name Eigenart, warum Eigenart?
Ganz am Anfang hat die Marke 725 geheißen, 725, weil ich mich damals mit einem Freund oder mit meinem besten Freund aus Graz immer um 725 getroffen habe, bevor wir in die Schule gefahren sind. Aber irgendwie fand ich das Zahlen und Nummern einen designtechnisch irgendwie einschränken, weil du immer irgendwo die Nummern haben musst. Und natürlich hätte ich mir jetzt noch ein eigenes Logo ausdenken können für die Zahlen, aber irgendwie war das nicht mehr so stimmig. Außerdem habe ich dann auch noch einen Partner gehabt. Zu dem kommen wir auch noch. Und der hatte halt mit 725 nichts am Hut. Und es hätte sich dann irgendwie nicht richtig angefühlt, eine Brand zu machen mit einem Namen, den ich mit dem anderen hatte.
Ja, verstehe ich.
Mit meinem jetzigen Partner. Oder mit meinem damaligen Partner. Und Eigenart deshalb, weil ich eben genau, wie ich es vorher gesagt habe, ich wollte mich halt designtechnisch null einschränken lassen. Und bei Eigenart kann man genau gar, also sagt einfach nichts aus, außer Eigenart. Und man kann Eigenart in ganz viele Richtungen interpretieren. Eigenartig, aber auch Eigenart, ich bin unique, weißt du, ich meine, ich bin einzigartig. Und das einzige Problem war nur, dass ich mir nicht sicher war, wie ich das markenrechtlich durchbringe. Und deswegen habe ich Eigenart in Lautschrift geschrieben als Brandname, was dann auch ein bisschen für Verwirrung gesorgt hat. Ehrlicherweise war im Nachhinein vielleicht nicht so ein guter Business-Move, aber dafür ist ein richtig geiles Logo entstanden. Und ja, deswegen Eigenart.
Okay, und das heißt, dich hat einfach von klein auf Mode schon immer interessiert und du wolltest was Neues schaffen, wo man sagt, passt, man versucht alles so gut wie möglich in Österreich zu produzieren. Das heißt, du hast die Produktion in Österreich machen lassen, in der Steiermark. Du hast die Bestickungen auch in der Steiermark, glaube ich, machen lassen, wenn ich mich nicht irre. Genau, das Logo hast du dann mit Freunden und selbst designt.
Also den ganzen Hoodie. Also der ich habe den Schnitt, das war ja das Coole. Ich wollte mich halt auch daher abheben, weil viele junge Brands, die da draußen, die, keine Ahnung, gehen dann irgendwo, melden sich an bei irgendwelchen Großhändlern in der Türkei oder Portugal und bekommen einfach Raws, also sprich fertige T-Shirts, fertige Hoodies, die sie dann einfach in ihrem Heimatland bedrucken oder besticken lassen, beziehungsweise lassen sie einfach alles woanders machen. Und ich wollte dann einen eigenen Schnitt, einen eigenen Stoff und ich wollte quasi da ein bisschen aus der Masse rausstechen. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, die Produktion quasi, also eine Produktionsstätte zu machen, wo du quasi den Stoff hinlieferst und dann mit der Produktion einen Schnitt erstellst gemeinsam und dann eben den Pullover dort produzieren lassen kannst.
Okay, und gehen wir mal zu den Anfangsschritten zurück. Was ist das Wichtige, wenn man jetzt ein Unternehmen startet? Was hast du zum Beispiel für eine Unternehmensform?
Es kommt natürlich immer darauf an, ob du alleine oder zu zweit bist oder zu dritt. Ich habe einfach ein Gewerbe angemeldet, Versandhandel im Internet. Das ist ein freies Gewerbe, das kann jeder Mensch einfach anmelden.
In Österreich.
Wenn du jetzt zu zweit bist und du wirklich, genau, in Österreich. Wenn du jetzt zu zweit bist und du wirklich sagst, okay, du willst von Anfang an wirklich hochprofessionell auftreten, würde ich empfehlen, eine OG zu gründen. Da gibt es dann aber natürlich noch andere rechtliche Schritte, auf die man achten muss. Ich möchte jetzt nicht so tief darauf eingehen, aber ich habe einfach ein Einzelunternehmen gegründet und hätte dann meinem Partner quasi Honorarnoten ausbezahlt. Also ganz egal, weil der war auch selbstständiger Fotograf und dann hätte ich ihm einfach Honorarnoten ausbezahlt.
Okay, und braucht man dann Gewerbeschein im Modebereich oder ist es, wie du gesagt hast, da kann einfach jede Person sich anmelden?
Genau, ich komme halt darauf an, was du machen willst. Ich kann jetzt kein Schneidergewerbe anmelden, da brauche ich ein reglementiertes Gewerbe. Aber einfach Versandhandel, also die Sachen machen lassen und in einem eigenen Online-Shop zu verkaufen, kann jeder machen. Das ist eine Aufgabe von am halben Tag oder zwei vielleicht.
Okay, super. Das heißt, jede Person, die das
mit den ganzen interessiert,
ist im Endeffekt halt, Selbstständigkeit. Wenn man einfach ein Einzelunternehmen anmeldet, kann man da sehr viele Schritte machen und auch seinen eigenen Webshop aufbauen und dann die Sachen direkt dort verkaufen.
Genau.
Okay.
Gut zusammengefasst.
Ja, bring uns mal vielleicht kurz diesen Step 1 zu, wie sollte dieser Hoodie ausschauen? Welchen Schnitt sollte er ungefähr haben? Nimm uns da vielleicht ein bisschen in die ganze Routine mit und durch den ganzen Kreislauf, wo man sagen kann, okay, cool, so habe ich jetzt so angefangen, da habe ich den Stoff gebraucht und habe es besticken lassen etc. Wie funktioniert das Ganze und was waren die schwierigen
Aufgaben für dich? Also, sagen wir so, ich kann jedem raten, der eine Modemarke machen möchte, überlegt es euch wirklich viermal. Weil der coole, kreative, interessante Part sind vielleicht 15%. Der Rest ist eigentlich nur Pain. Und zwar deshalb, weil du leider Gottes in der Branche von unfassbar vielen Faktoren einfach abhängig bist. Du brauchst eine Produktionsstätte, die verlässlich ist, die musst du mal kennenlernen, da musst du mal rein. Wenn du jetzt jemand bist wie ich, wir kommen dann zum Budget später noch, denke ich, der jetzt nicht so ein Riesenbudget hat und daher auch nicht die Riesenstückzahlen hat, kannst du halt nicht einfach, auch wenn du jetzt in Portugal produzieren willst, hingehen und sagen, hey, ich will, keine Ahnung, 50 Stück. Das machen die nicht. Und wenn, bist du da allerletzt in der Kette und es dauert ewig und vielleicht findest du jemanden, der dir das macht. Aber du hast halt einfach extrem hohe Kosten schon ganz am Anfang. Das ist einmal Schritt 1. Du musst eine Produktionsstätte finden, die auf deine Kapazitäten quasi sich anpassen kann. Im Sinne von, wie viel Geld hast du, wie viel willst du produzieren? Dann, wenn du Glück hast, macht die Produktionsstätte quasi alles für dich. Im Sinne von, die kaufen den Stoff ein, nähen den Pullover dort oder die haben den Stoff vielleicht sogar auf Lagern. Die haben dort vielleicht sogar Schnittexperten, die machen das alles schon tippitoppi für dich und besticken sogar für dich und schicken dir dann einfach das fertige Sample. Das ist natürlich
Traumszenario.
Das Beste, was passieren kann. In meinem Fall war es so, ich hatte null Ahnung von Stoffen Ich hatte null Ahnung vom Schnitten. Ich habe einfach nur gesagt, hey, ich habe meine Lieblingsbrands hergeholt, also Pieces davon, habe mir die Pullover angeschaut und habe aufgeschrieben, was ich an den Sachen bemängle, was gefällt mir nicht, was gefällt mir. Bin dann damit zur Produktionsstätte gegangen, habe mit denen einen einzigartigen Schnitt erstellt und dann hat es geheißen, okay, sie brauchen jetzt halt den Stoff. Und dann habe ich mich halt 3 Wochen lang jeden Tag zum Laptop hingekockt und habe halt das Internet durchforstet und stundenlang Recherche betrieben, welchen Stoff ich will, woher der kommen soll, wie schwer, weil es gibt ja diesen Mythos, dass schwere Grammatur gleich guter Qualität ist, das stimmt gar nicht. Weil die meisten Leute, wenn sie damit mit mir reden, fragen mich gleich mal, ja, wie viel Gramm hat denn der Pullover? Irgendwie in den letzten 2-3 Jahren ist wirklich dieser Mythos aufgepoppt, dass wenn ein Hoodie 450 Gramm hat, ist es die beste Qualität ja, überhaupt.
Das ist schwer gleich gut.
Das stimmt nicht. Es kommt immer auf den Stoff selber drauf an. Und es gibt ja im Stoff hunderte verschiedene Varianten und selbst, ich würde sagen, ich kenne mich jetzt ein bisschen aus, da braucht so viel, um das wirklich feststellen zu können. Da musst du wirklich ein Textilexperte sein, um sagen zu können, okay, der Stoff ist wirklich eine sehr gute Qualität und der ist wirklich Trash.
Okay.
Das bedeutet, du brauchst mal eine Produktionsstätte, die dir das macht. Und das ist wirklich das A und O, wenn du ein Business machen willst in der Mode, im Modebereich, weil du bist halt von denen abhängig. Und wie in jedem Business, das du halt machen willst, brauchst du Leute, mit denen du arbeitest, die zuverlässig sind, die sich an Deadlines halten. Und wenn du da halt Pech hast, dann hast du halt ganz viel Geld reinpulvert, wartest ewig lang auf die Samples. Wenn sie kommen, musst du sie noch 3-mal zurückschicken, weil sie dir nicht gefallen. Und das ist einfach alles nur Kopfschmerzen. Und in meinem Fall war es dann eben so, um jetzt auf mich zurückzukommen, dadurch, dass die Produktionsstätte in der Steiermark war, habe ich den Schnitt und alles super, also super angenehm mit denen dort erstellen können und habe dann einfach nur extrem viel Recherche und Zeit halt in die Bereitstellung oder Stofflieferung halt stecken müssen, weil ich dort dann Lieferanten gebraucht habe.
Und wie hast du die Produktionsstätte zum Beispiel gefunden und die Stoffe etc.?
Da habe ich wirklich Glück gehabt. Da habe ich wirklich Glück gehabt, weil die Produktionsstätte war ein Bekannter von der Freundin von meinem Geschäftspartner damals. Anders hätte ich das niemals gefunden. Das war wirklich nur Glück. Und in meinem Fall würde ich sagen, steht oder ist eben, hat es geheißen, okay, ich kann den Weg jetzt nur gehen, wenn ich eine Produktionsstätte in Österreich finde, die so ausgelegt ist darauf, dass man wirklich einmal mit wenig Stückzahlen starten kann.
Ja, verstehe ich. Das ist natürlich alles zu Frage Kosten, ne?
Natürlich, weil auch desto weniger du produzierst, desto mehr kostet sie halt auch. Und probier mal in die Türkei oder nach Portugal zu gehen und sag, hey, ich habe das und das Budget und ich würde bitte gerne 50 Stücke machen lassen. Dann sagen die dir, gut von dir, aber unsere Mindeststückzahl ist leider viel höher. Genau. Ja, da habe ich wirklich Glück gehabt und Stoff habe ich einfach wirklich sehr lange recherchiert, bis ich ein Unternehmen gefunden habe, die in Deutschland einen Sitz hatten und den Stoff aus der Türkei bezogen haben. Der Stoff ist auch ein Biostoff und super Qualität und alles. Problem war nur, daran kommt man halt auch erst immer am Ende drauf, ich habe den Stoff bestellt, der ist aus der Türkei geliefert worden und naja, aus der Türkei muss man halt Zoll zahlen. Und ich habe halt ewig lang auf den Stoff gewartet und irgendwann kam dann ein Brief mit, ja, es liegt so und so viel Meter und ein Paket mit Kilo halt ja, klar, Stoff bei der Zollstelle und ich muss einmal 400 Euro dorthin überweisen. Das sind halt Kosten, die man am Anfang nicht gerade einberechnet, weil dann halt da stehst und dir so denkst, ja geil.
Scheiße.
Genau, zum Beispiel.
Okay, aber wieder was gelernt, oder? Fürs nächste Mal im Endeffekt, für die nächste Kollektion zum Beispiel.
Genau, ich habe ewig lange rum, es gibt ganz viele Seiten, da muss man sich ein bisschen
und durchfuchsen. Und recherchiert,
also das hat mir den Schlaf geraubt. Ich bin da wirklich Tag und Nacht. Weil du musst dir vorstellen, du zahlst ja, also ich habe quasi den Auftrag für die Produktion, ich habe jetzt zwar noch nichts unterschrieben, aber es stand eigentlich schon alles fest und es ging nur noch darum, den Stoff zu liefern, damit die endlich starten können. Und das wurmt dich halt, wenn du ewig lang an einem Design arbeitest und also quasi digital und dir viel Gedanken über einen Schnitt machst und du dann aber noch nicht einmal einen Stoff zur Verfügung hast, denn der es dann wird.
Okay. Und in der Produktionsstätte hat das dann, wie du den Stoff dann endlich kriegt hast,
Also
in
ich
dem
habe den
Sinne.
Stoff dann, also bis ich
Wie
wirklich in der
lange hat das
Hand
zum Beispiel
hatte,
ungefähr
kann ich mich
gedauert,
gar nicht mehr so genau erinnern. Ich
bis du den
glaube,
Stoff wirklich in den Händen
ab
gehabt
dem
hast?
Zeitpunkt, wo ich ihn bestellt habe, bis er wirklich bei der Produktionsstätte war, mit der ganzen Verzögerung vom Zoll sicher mehr als ein Monat oder zwei, weil auch mir niemand Bescheid gesagt hat, dass die Sachen beim Zoll liegen. Es kam auf einmal ein Brief. Und genau. Und dann,
Ja, super.
als der Stoff dann da war, ging
Ja,
es
wie
eigentlich relativ
DHL oder
schnell.
DPD.
Dann haben die mal einen Prototypen gemacht, dann haben die den zu mir geschickt, dann bin ich zu Hause halt rumgesessen und habe halt noch Logos hin und her verschoben, also das Logo auf Papier halt hin und her verschoben und mit Nadeln angefixt, vorne und hinten, mit mehreren Größen, habe es den verschiedenen Größen ausgedruckt und habe halt herumprobiert, wie ich dann am besten, oder halt auch mit meinem Partner gemeinsam, wie wir am besten das Logo vorne und das Logo hinten platzieren. Da ist auch ganz viel, da sind auch ganz viele Gedanken reingeflossen. Und ja, dann bin ich mit dem Endergebnis quasi nochmal zur Produktionsstätte, habe dann dort mit denen gemeinsam noch einmal alles quasi mit den Nadeln fixiert und die Stellen halt fixiert. Und dann haben sie noch einen Prototypen gemacht. Und dann habe ich endlich das Okay gegeben und dann haben sie quasi die Stückzahl gemacht, die ich verlangt habe. Genau, ich habe einen Prototypen
Okay, und wie viele
gehabt,
Prototypen
wo
hast
ich
du
noch
gehabt? Zwei,
herum,
drei im Endeffekt, bis es dann zum
also wo ich
Endprodukt
noch
gekommen ist.
herumgetrickst habe so und dann einen, der quasi dann schon verkaufsfähig wäre, aber den ich halt bis jetzt noch nicht verkauft habe, aber ja, quasi zwei Prototypen. Nein, stimmt nicht, ich habe drei gehabt, weil wir haben davor noch einen anderen Stoff ausprobiert, der war, und da hat die Marke sogar noch 725 geheißen, wir haben quasi den Markennamen im Prozess geändert und der Stoff hat aber überhaupt nicht gepasst. Der Schnitt war schon top, aber der Stoff hat nicht gepasst und das Logo da eben auch noch nicht, weil es noch 725 war. Und wir haben da mit dem nächsten Prototyp Eigenart quasi gehabt mit dem neuen Stoff auch. Und dann quasi der dritte war dann der fertige.
Ein langes Prozedere im Endeffekt alles, oder?
Ja, und nur Kopfschmerzen. Weil du dadurch, dass du auch niemanden hast, der halt, ich kannte halt niemanden, der sowas schon gemacht hat auf dem Level, wie ich das wollte, weil ich bin halt rein und habe gesagt, okay, wenn ich was will, will ich ein Produkt, wo ich halt hundertprozentig jahrelang dahinter stehen kann. Und das ist mir Gott sei Dank gelungen. Ich bin unfassbar stolz drauf, aber es hätte hunderttausend einfachere Wege gegeben, das anders zu machen.
Würdest du es jetzt anders machen? Nach den ganzen Erkenntnissen? Oder wenn ja, was, sagen wir so?
Schwierige Frage. Ich glaube, sagen wir es so, ich glaube, ich würde vorher versuchen, wirklich eine Community zu bilden, an die ich dann danach meine Hoodies verkaufen kann. Weil ich bin der festen Überzeugung davon, dass eine Marke nur dann bleibt und auch gedeihen kann, wenn du um deine Marke herum eine Subkultur quasi gründest oder erschaffst, gründen kann man sowas ja nicht, und sich dann durch die Subkultur wie so also vernetzte Fäden, so auf die Art dann die Marke immer weiter ausbreitet, auf Freunde von Freunden, auf Freunde von Freunde, du halt auch mit Social Media viel machst. Und das Problem war halt, ich war irgendwann an dem Punkt, ich wollte einfach nur mal releasen und habe das dann auch gemacht, aber habe dann halt einfach Social Media und alles komplett schleifen lassen, weil ich einfach auf der Uni unfassbar viel Stress hatte. Und das hat dann halt auch dazu geführt, dass ich halt, ich meine, ich bin jetzt mittlerweile fast sold out, aber sagen wir so, es war jetzt nicht, also businesstechnisch war es jetzt nicht wirklich gut, was ich da gemacht habe. Ich war nur irgendwann so verkopft und ich wollte so an diesem Glauben festhalten, das geht schon irgendwie und Österreich regional und bibabo. Nur, ich habe dann halt auch eingesehen, dass es viele Leute gar nicht mal juckt, wo ihre Sachen
Ja.
produziert werden. Und erst wenn ich wirklich länger mit Leuten unterhalten habe, haben sie verstanden, warum ich zum Beispiel für meinen Hoodie 150 Euro verlange, was by the way immer noch unfassbar wenig ist dafür, was ich bezahlt habe. Aber ich wollte halt auch einfach den Hoodie für Otto Normalverbraucher, blöd gesagt, anbieten können. Für Leute wie mich. Ich bin jetzt überhaupt nicht, habe jetzt nicht viel Geld oder so, aber ich würde mir einen Hoodie, der mir unfassbar gut gefällt und wo ich das Ganze drumherum wertschätze, dafür würde ich 150 Euro ausgeben. Aber ich finde, 150 ist halt schon so eine Schmerzgrenze, die du halt auch einmal verlangen musst von jemandem. Und was ich jetzt anders machen würde, ich glaube, ich würde jetzt nicht mehr in die Vorproduktion gehen. Ich würde jetzt eher ein Sample machen lassen oder zwei. Würde mit denen dann das komplette Social Media machen, würde mit denen dann komplett eben versuchen, marketingmäßig halt voll abzugehen und die Fotos zu machen und dann auf Vorbestellungen zu agieren.
Okay, das heißt, du würdest jetzt wirklich sagen, passt, zuerst einmal Social Media schauen, da mal ein bisschen was kreieren und danach mit dem Verkauf starten, um vorher schon ein bisschen was aufgebaut zu haben eigentlich. Also im besten Sinne.
Ja, du brauchst halt natürlich irgendwas zum Herzeigen. Ich kann jetzt schon versuchen, mit meinen Freunden oder mit Grafikern nur digital ein Produkt zu machen, aber es ist, glaube ich, schon gut, wenn du zumindest einen Prototypen hast von einem Shirt oder von einem Hoodie, mit dem du dann auch wirklich ein richtiges Shooting machen kannst. Und ich würde eben schauen, dass ich die zwei Pieces bekommen würde vorher. Und dann würde ich schauen, dass ich daraus eine Community bilden kann oder eine Nachfrage gestalten kann und dann quasi auf Vorbestellung weiß auch, wie viel ich dann quasi produzieren lassen muss.
Und im Nachhinein betrachtet, was war für dich persönlich das Schwierigste?
Das sind ganz viele Faktoren, aber was mich unfassbar, unfassbar, unfassbar genervt und gewurmt hat, war, dass ich immer von anderen abhängig war. Ich liebe es zum Beispiel, dass wir gerade einen Podcast haben, wo ich rede, wo du redest, wo wir danach dann noch die Sachen schneiden können und ich muss es keinem anderen geben. Ich habe zwar viele Ideen in meinem Kopf bezüglich Mode und die ich unfassbar gerne umsetzen würde, aber wenn ich jetzt halt auch noch beginnen würde, mir das ganze Grafische beizubringen, wie ich quasi mit Adobe, mit diesen ganzen Adobe-Programmen und wie ich das dann alles zeichne und whatever, dafür habe ich einfach nicht die Kapazitäten gehabt. Und am schwierigsten war für mich dann wirklich, wie soll ich sagen, oder am meisten gewurmt hat mich, dass ich bei allen Sachen von anderen Leuten abhängig war. Wenn ich ein Video drehen lassen wollte, habe ich einen Videografen braucht. Wenn ich ein Foto machen will, habe ich einen Fotografen braucht. Wenn ich irgendwie die Designs nochmal finalisieren wollte und die dann in die richtige quasi in die richtige Position, also Positionierung bringen wollte und habe ich immer Hilfe braucht. Natürlich, ich hätte es mir auch irgendwo selber beibringen können, aber dass man das wirklich perfekt kann, muss man sich schon echt gut sein. Und dass ich das eben nicht alles einfach selber machen konnte, plus auch natürlich mit den ganzen Stoffbestellungen, mit der Produktionsstätte, du bist von so vielen Faktoren abhängig. Also das Produkt an sich zu gestalten und dann rauszuhauen, war eigentlich das Schwierigste, meiner Meinung nach. Und natürlich auch immer im Hintergedanken zu haben, du investierst Geld und da musst dabei dann, du musst es halt irgendwie zumindest wieder refinanzieren.
Ja, Break-Even-Point auf null wenigstens einmal kommen, ne? Im Endeffekt, bevor man wieder das nächste Projekt angehen kann.
Ja, oder zumindest halt deine nächste Kollektion wieder.
Genau, okay. Ja. Und was war das? Ich meine, das Schönste war wahrscheinlich für dich, wie der Pulli dann endlich einmal fertig war und du ihn in der Hand gehalten hast, oder? Oder war es vielleicht der Verkauf? Was war es?
Ja, das Schönste war. Eigentlich war es. Das Schönste war wirklich, wenn du dann endlich dein Produkt in der Hand hast und du denkst dir, du hast an jedem Ding, an der Schulter, an der Kapuze, an der Tasche dir 100-mal das überlegt, wieder verworfen, wieder was Neues überlegt. Dann da hast du dir den Bund angeschaut, du hast dir die Marke, du hast dir geschaut, wie du hinten die Marke quasi reinnähen sollst. Du hast dir das Waschetikett angeschaut. Da waren also wirklich jedes einzelne Detail von diesem Pulli kenne ich und habe ich mir durchgedacht. Und wenn dann endlich einmal das Endprodukt da ist, freust du dir dann Haxen ab. Da sind mir wirklich fast die Tränen kommen, weil du dann endlich quasi was hast und was geschaffen hast. Und deswegen finde ich, macht dir das eigentlich auch so süchtig, weil das ist das Schöne daran. Diese 10-15%, die dir wirklich Spaß machen, oder sagen wir es umgekehrt, die knapp 80%, die wirklich deinen Kopf ficken, blöd gesagt, die sind sofort weg, wenn du das Produkt in der Hand hast und du dir so denkst, wow, das habe ich erschaffen. Das habe ich erschaffen mit meinen Ideen. Ohne mich wäre das Ding nie entstanden. Natürlich haben mir Leute dabei geholfen, aber die Grundidee in dem Fall hatten mein Partner und ich Und das war schon ziemlich, ziemlich beeindruckend, ja. Und da bin ich auch echt stolz auf mich. Und ich kann sagen, ich habe das gemacht. Und weißt du, und das Problem ist halt auch, ich kann auch jedem sagen, es ist natürlich ein Pain. Und die werden immer Leute sagen, mach's nicht, so riskant, verkauf das. Es kommen hunderte Experten um die Ecke, die dir von irgendeinem Stoffkramadur was erzählen wollen oder die dich dann anmalen und sagen, warum verlangst du 150 Euro und. Lass sie einfach alle reden und mach. Mach das, woran du glaubst. Und auch wenn es, man kann heute sagen, ich habe die Marke gerade stillgelegt, weil auch finanziell und einfach viele Dinge passiert sind, die, ich bin ins Ausland gegangen, wo ich das Geld einfach anderweitig gebraucht habe. Aber ich bereue es keine Minute, weil ich so viel dabei gelernt habe, so viel mitgenommen habe und ich kann sagen, ich habe einen Hoodie produziert.
Stimmt.
Wer kann das schon?
Und die Firma gehört jetzt aber dir alleine im Endeffekt, was auch noch ein wichtiger Punkt in der ganzen Story ist. Würde ich mal denken. Genau, also du hast dich von dem Partner einfach getrennt.
Ja, und was ich natürlich auch noch dazu sagen muss, weil es vielleicht, weil die wenigsten Leute darüber reden, finanziell war halt ausgemacht, dass mein Kollege und ich um die 3.000 Euro reinstecken. Ich habe mir halt das Geld ausgeborgt.
Pro Person oder insgesamt
meinst du? Pro Person. Halt mal nur für den Anfang, für Schnitterstellung, Stoff, pipapo. Und nachdem wir jetzt nicht so eine hohe Stückzahl hatten, ist sich das ausgegangen. Und ich habe mir halt das Geld ausgeborgt von diversen Leuten. Und dann ist mein Partner aber, wo es ums Zahlen ging, abgekupft, also abgesprungen und ich bin dann allein da gestanden und musste noch die Produktion zahlen, habe dann wieder Geld ausbauen müssen. Also ich bin jetzt quasi knapp 4.800 Euro in der Bredouille bei Familienmitgliedern. Aber ja, ich weiß, dass ich das in Zukunft alles abbezahlen werde. Aber das ist natürlich auch noch ein Punkt, an dem man denken muss, dass man halt wirklich Geld da reinwirft und dann, wenn halt ein Zoll kommt mit 400 Euro oder einmal ein Prototyp, wo dir nochmal 800 Euro oder 500 Euro abgezogen werden, denkst du so, wow, damit habe ich halt einfach nicht gerechnet. Da kann man jetzt sagen, gut, ich habe Wirtschaft studiert, man sollte damit rechnen und so weiter. Aber wenn du da wirklich selber so mit drin steckst, dann hast du da nicht so viele Augen dafür. Am Anfang man kalkuliert zwar natürlich und man stellt irgendwie den Preis her, aber ich kann dir sagen, andere Leute, die Produktionskosten gehabt haben, wie ich sie hatte, hätten für den Hoodie 350 Euro verlangt. Nur verkauf den dann mal. Das muss man auch dazu sagen.
Ja, verkauf den vor einer Marke, die nur keiner kennt, für 350 Euro.
Eben.
Das ist halt auch das Ding.
Weil, wie gesagt, das juckt halt keiner, wenn du sagst, ja, ich habe den in Österreich produziert. Dann sagen andere, ja, geil. Mittlerweile ist die Qualität in Portugal und schon so gut. Warum soll ich dann deinen kaufen, wenn eine Marke, die jemand kennt, quasi weniger kostet und ich dann eine Marke habe oder gleich viel und ich dann aber eine Marke habe, wo Leute mich anschauen und sagen, wow, weil am Ende des Tages ist Mode ja nur Emotionen und eine Marke ist ja eine Emotion, die man ausstrahlt oder auch ein gewisser Status, den man mit einer Marke oder mit gewissen Marken zeigen will und deswegen zahlt man bei den Marken ja nur den Markennamen. Du zahlst da nicht die Qualität, also bei vielen Marken. Weißt du, wie ich meine? Und das muss man halt auch mal verstehen. Und
gerade bei Luxusmarken.
Genau, und das muss man halt auch mal verstehen und akzeptieren. Und ja, ich bin immer noch guter Dinge, dass wenn ich mal wieder mehr Geld habe, ich auf jeden Fall das weiterführen will, weil ich einfach daran glaube und das weiterhin machen will. Ich habe jetzt auch inzwischen einen neuen Partner, weil ich kann das auch nicht alleine stemmen. Allein eine Modemarke ist wirklich unfassbar. Also Hut ab an jeden. Entweder du bist so ein Selfmade, der alles selber machen kann, im Sinne von selber Siebdruck.
Das genügt Kohle.
Genau, selber die Schnitte machen und. Dann bist du natürlich, dann hast du gewonnen. Aber ich konnte das halt alles nicht. Ich hatte nur die Gedanken in meinem Kopf und wollte die halt nach außen tragen in Form eines Pullovers. Und ja.
Du warst so, hey, wir einen Hoodie machen. Let's go. Wird schon nicht so schwer sein. Viel gelernt. Okay, und was würdest du als letzten Tipp für alle Leute da draußen, die sowas mal machen möchten, was würdest du ihnen als Tipp mitgeben?
Dir ein Umfeld schaffen, dem du 100% vertraust und wo du weißt, die lassen dich nie im Stich, weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn du an eine Sache voll glaubst und dein Gegenüber, mit dem du es machst, nur halber dabei ist. Das raubt dir wirklich die letzten Kräfte. Immer an dich selber glauben, nicht aufgeben, so schwierig es auch ist, und auch einfach eine Fick drauf geben, was deine Freunde sagen. Und auch nichts, also wie soll ich sagen, weil das ist so ein hochemotionales Thema, finde ich, wenn man selber sowas, das kann man sich nicht vorstellen als Außenstehender, aber wenn du selber sowas kreierst und jemand, natürlich konstruktive Kritik habe ich mir immer eingeholt, ich habe Freunde immer gefragt, hey, aber sobald es dann zu Bepreisungen und so kommt, einfach auf keinen hören und da dein eigenes Ding durchziehen und leider Gottes auch viel mehr Social Media nutzen. Ich meine, die jungen Kids da draußen, muss man echt schon fast sagen, die wissen das wahrscheinlich gescheiter, also viel, viel besser als wir. Und mir kommt auch vor, wir sind gerade so eine Generation, die so auf diese TikTok-Bubble so ein bisschen herablassend runterschaut. So geht es halt mir zumindest. Aber das ist eigentlich unfassbar blöd, weil wenn du irgendwas selber machst und du möchtest dich selber oder dein Produkt vermarkten, ist es halt die billigste und einfachste Variante, in kurzer Zeit eine wirkliche Community aufzubauen. Also schau, dass du eine Community schaffst. Ja, vor allem schaffst.
Hast du auch super Reichweite.
Genau, schau, dass du eine Community schaffst. Schau, dass du eine Marke machst, die irgendwas aussagt, wofür du stehst, und mach's nicht, wenn du schnelles Geld haben willst. Nie aufgeben, egal wie schwierig es ist. Und ja, an dich glauben am Ende des Tages.
Ich glaube, das war ein echt guter Abschlusssatz zu dem Thema, oder?
Ja, finde ich auch.
Glaub an dich selbst und ja, mach einfach weiter, egal was alle anderen sagen. Ich glaube, das ist immer das Wichtigste.
Genau, und es gibt ja auch Marken, die quasi auch von null auf gestartet haben, die jetzt richtig steil gehen und die, denen ich höchsten Respekt zolle, weil das ist wirklich, dieses Geschäft ist vor allem gegen die großen Player in der Modebubble ist wirklich unfassbar, unfassbar schwierig. Also da zu überleben und da auch wirklich Profit draus zu schlagen, das sind wirklich zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Das Ding ist, ich möchte noch eine Sache sagen, so kreieren, releasen ist das eine. Ein, zwei Hoodies, Shirts oder whatever an deine Freunde verkaufen ist das nächste. Aber der letzte Punkt, quasi davon leben zu können oder sich wirklich durchzusetzen in dem großen Markt, ist dann nochmal eine ganz andere Nummer. Da sprechen wir dann von ganz anderen Zahlen und das ist halt dann nochmal wirklich Champions League.
Gibt es noch irgendwas Letztes, das du noch über das Thema gerne sagen möchtest?
Nein, jetzt glaube ich, habe ich alles gesagt.
Jetzt bist du richtig ausgelaugt.
Genau. Gibt es noch was dich interessiert? Weiß ich ja nicht. Ich meine, wir haben zusammen gewohnt in der Zeit, aber kann ja sein, dass dich noch irgendwas blendend interessiert. So.
Na, ich finde immer, dass das Wichtigste und Schwierigste ist halt, diesen Schritt zu gehen, glaube ich, einfach dann, was, glaube ich, extrem wichtig ist, ist, dass man sich mit diesen Themen auch so wirklich befasst und zu sagen, Selbstständigkeit, ja, welche Firmenform möchte ich annehmen, was sind die Risiken für mich, was sind die Vorteile bei den und den Firmenoptionen. Ich glaube, das sind halt so Punkte, die noch einmal extrem wichtig sind. Und dass man einfach dann sagt, passt, ich mache das, weil ich das machen möchte und nicht, weil es irgendwer anderer cool findet oder so. Und ich glaube, das ist ein ziemlich wichtiger Gedanke, den man da hat. Und einfach dran zu bleiben und durchzuziehen. Und
ja, und glaub mir, jedes Logo, jede Nummer, jedes Design ist heute schon 100-mal bestickt, bedruckt. Jede Hose, jeder Schnitt, es gibt heute alles. Es geht nur darum, wie du die Brand nach außen hin verkörperst und was für eine Emotion und was für ein Gefühl du mit deiner Brand den Leuten geben magst. Es geht nur darum heutzutage. Weil, weißt du, wenn ich mir Basics kaufen will mit guter Qualität, dann gibt es tausende Shops da draußen schon, die das haben. Aber wirklich eine Brand, die irgendwas verkörpert. Ich habe zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel, ich habe zum Beispiel eine Bomberjacke von 032C. Das ist eine Berliner Marke, die haben als Magazin begonnen und haben jetzt, glaube ich, das erste Mal in Paris ihre erste Runway-Show gehabt. Und die Jacke kostet, ich glaube, um die 800 Euro. Ich habe sie damals im Sale irgendwo geschossen. Und ich trage die Jacke und fühle mich irgendwie cool. Allein nur, weil auf meiner Brust steht 032C und hinten steht Workshop Guilty oder whatever. Aber weißt du, was ich damit sagen will? Allein nur, weil ich diese Jacke bei mir hängen habe und ich sie anziehe, denke ich mir, ich bin der Coolste von allen gerade. Und wenn du das mit deiner Marke erreicht hast, dann hast du es geschafft.
Wollte gerade sagen, wenn du das anziehst und dir einfach dann echt gut fühlst darin.
Genau, und daran musst du arbeiten. Oder das musst du erreichen. Wenn du das mit deiner Marke erreicht hast, dass deine Marke mehr ist als einfach nur Stoff, sondern eine komplette Emotion in dir auslöst.
Ja, das finde ich auch so. Du verkaufst sehr viel Zeit, weil Selbstbewusstsein, Freude und
Lebensqualität.
Ja, auch. Und das oder musst du eigentlich im Klaren sein, wenn man Dinge verkauft, dass das bei dem Endkonsumenten oder Endkonsumentin so ankommt, dass man wirklich ein Gefühl daraus zieht, wie du sagst. Und dass man das dann gerne anzieht, weil man das und das und das damit verkörpert. Oder sich so gerne sehen würde oder sieht. Und wenn man das geschafft hat und sich eine Person wegen deinem Produkt besser fühlt, dann ist es ja mörderisch.
Voll. Das ist auch ja immer auch so ein Ding, Kleider machen halt einfach Leute. Das ist einfach immer noch so. Und man merkt es ja selber. Stell dir mal vor, du stellst 3 oder 4 Leute nebeneinander, die alle einen komplett eigenen Style haben. Der eine rockt Philipp Plein und Ed Hardy und keine Ahnung was. Komplett was schreit. Also Ed Hardy schreit jetzt nicht so nach Geld. Aber zum Beispiel
Philipp Plein schreit.
Philipp Plein und zum Beispiel, dann hast du jemanden, der daneben steht mit, keine Ahnung, Bottega, also komplett clean, minimalistisch. Dann hast du jemanden, der auf dieser Zara-Schiene fährt. Also du siehst von gleich einmal, oder dann hast du jemanden, der voll das Skate, der sich mit Carhartt und was gibt es da noch alles, Carhartt und Dickies zum Beispiel, sich halt voll so im Skater-Streetwear-mäßig kleidet. Und sofort assoziierst du irgendetwas mit dieser Person oder mit den verschiedenen Personen. Und genau das ist halt einfach Mode. Und das ist alles darauf zurückzuführen, dass halt gewisse Marken gewisse Dinge verkörpern und deswegen sie auch von gewissen Leuten getragen werden. Zum Beispiel, mir kommt vom Fußballer lieben Philipp Plein und D-Squared.
Boah, D-Squared ist echt bei denen ganz groß, ich verstehe es auch nicht.
Ich verstehe es nicht, warum, weil du schaust aus wie der größte Vollhampelmann in meinen Augen. Hoffentlich verklagt mich dafür jetzt keiner, aber das sind einfach Facts. Und dann sehe ich irgendjemanden, wie er mit seiner Icon-Cap rumläuft und ich denke mir so, Bro, Alter, du bist so irgendwo. Und das ist auch meine Meinung und dazu stehe ich auch. Das hat für mich nichts mit Fashion zu tun. Nicht, dass ich jetzt der Ober-Fashion-Gott bin, aber weißt du, ich meine, aber du siehst allein. Und das ist ja auch wieder so ein Ding. Allein nur, weil derjenige die Kappe auf hat, mit Icon fühle ich mich provoziert. Du schon was damit.
Ja.
Genau, und alleine das zeigt dir schon mal wieder, was diese Marke geschafft hat. Also das ist schon interessant eigentlich.
Naja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Na, ich glaube, da kann man noch weit sehr viel reininterpretieren in Marken und drüber reden und wie Mode einfach Sachen oder Dinge verkörpert. Aber im Grunde genommen sollte man einfach das tragen, indem man sich wohlfühlt, eine Gaude dabei hat und wenn man sich 1, 2 geile, richtig geile Pieces gönnt, die man schon Ewigkeit haben wollte und sie dann endlich besitzt und man Freude damit hat, ist das eigentlich eh das Coolste.
Ja, komplett. Ich bewundere auch Leute, die zum Beispiel unfassbar lange sparen und dann nur für dieses eine Paar Schuh. Und das wird niemand oder wenige, außer die halt in der Bubble sind, dann verstehen.
Ja, genau.
Aber es ist ihnen halt egal, weil das ihr Ding ist einfach.
Ja, Hobby. Weißt du, Kleidung kann auch Hobby sein und jeder gibt gern Geld für sein Hobby aus. Und wenn das Hobby ist, das man hat, dann ist es das Hobby. Weil für ein paar Fußballschuhe, keine Ahnung, gibt es da 200, 300 Euro aus, weißt du? Weil es einfach der Hobby ist.
Das stimmt, ja. Nur weil da CR7 draufsteht, ja.
Ja, genau. Oder Messi. Whatever. Okay, yeah. Cool. Danke mal für die ganzen Einblicke von dir aus der unternehmerischen Sicht im Mode-Imperium.
Danke für die tollen Fragen. Wir haben auch sogar ein paar Leute in unserem Umfeld, die auch modisch sehr viel erfolgreicher sind als ich. Vielleicht kommen die auch mal in den Podcast. Schauen wir mal. Vielleicht schicke ich mal eine Anfrage raus an die Konsorten. Dann werden wir nochmal so eine Folge machen.
Kennst du diese Leute, die irrsinnig so im Alltag unter Anführungszeichen blöde Fragen stellen?
Wie?
Es gerade richtig drüber nachdenken müssen, gell?
Nein, ich habe gerade überlegt, was, wie, inwiefern blöde Fragen.
Was blöde Fragen sind? Ja, pass auf. Letztes Mal ist einer im Verkauf ist einer zu mir gekommen und hat mich gefragt, schaut mich an, weil ich bin in dem Verkaufsladen halt drinnen gewesen als Verkäufer. Schaut mich an, sagt so, ja, was ist denn meine Hosengröße? Dann schaue ich ihn an. Und er will von mir seine Hosengröße wissen.
Ja gut, aber ich meine, du bist halt dann in dem Fall als Verkäufer halt auch Dienstleister und er erwartet dann wahrscheinlich von dir, dass du sagst, Daumen mal B, würde ich da eine 32 Waist und eine 31 Länge geben.
Genau, kann man auch machen. Aber wer kommt hin und hat keine Ahnung, was man ungefähr anhat für Größe? Weil ihr habt dann gesagt, so, boah, ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, was genau Ihre Größe ist. Ich schätze mal, Sie werden circa das und das sein, aber es steht in Ihrer Hose drinnen. Also wie jetzt? Ich so, naja, in der Hose, die Sie anhaben, da steht Ihre Größe drinnen. Oh. Aha. Okay. Danke.
Legend, aber.
Denke ich mal so, du kannst doch nicht, die Hosen hast du ja selber gekauft. Das ist wie, wenn ich jetzt da, wenn ich rausgehe, und einfach, ich gehe zum Geschäft rein und kaufe mir ein T-Shirt in XL. Obwohl ich normalerweise M oder L trage, maximal. Na, wir kaufen einfach an. Was ist das für
Logik? Das ist so, wie wenn du in Billa rein spazierst und dir an der Kasse fragst, was soll ich heute am Abend kochen? Was mag ich? Aber generell im Verkauf passieren immer richtig geile Sachen. Ich habe auch einmal als Verkäufer gearbeitet, also in einem Kleidungsgeschäft. Und da ist einmal ein Mädel dann quasi hat um meinen Rat gebeten und hat mich gefragt, wie ich die Schuhe finde, die sie gerade anprobiert. Und no joke, ich fand die Schuhe cool.
Ja. Das ist ja eine okay Frage.
Genau, und ich so, hey, ich finde die, und ich, nein, pass auf, und ich finde die Schuhe cool. Also das war jetzt keine blöde Frage, ich möchte auf was anderes hinaus. Und dann hat sie die gekauft und am nächsten Tag kommt sie, gibt die Schuhe zurück, tauscht sie um und schaut mich an und sagt, du wärst der Einzige, der gesagt hat, dass sie cool sind. Meine ganze Familie hat gesagt, die schauen richtig scheiße aus. Und ist gegangen und ich denke mir so, sorry, dass ich sage, dass die Schuhe cool ausschauen. Woher sollten die das wissen?
Mir muss sie gefallen.
Dass die deine Familie. Ja, mir haben sie gefallen, Entschuldigung. Ja. So auf die Art, sorry, dass ich überhaupt da, dass ich gesagt habe, ich finde die Schuhe cool. Dann frag mich halt nicht, sondern frag deine Familie. Na, also da hat man, also im Verkauf teilweise wirklich Respekt an jeden, der da Tag für Tag arbeitet, weil da passieren ja teilweise Sachen, wo du dir denkst, holy Macaroni.
Die Leute sind einfach so dreist mittlerweile einfach, was sie verlangen im Endeffekt. Sind wirklich dreist und frech.
Ich habe auch einmal als Kellner gearbeitet und in einer Weinbar und da ist dann ein ganz wichtiger Kunde gekommen. Und dann hat mein Chef gesagt, ich muss eine Schinkenplatte, Käseplatte mit allem drum und dran machen. Ich gehe nach hinten hinter die Tresen, ich reibe den Käse, ich schneide den Speck so dünn wie nur geht runter. Ich habe schon so geschwitzt, dass ich gerade nicht, dass ich auf das Tablett drauf geschwitzt habe. Dann habe ich wirklich jeden einzelnen Speck habe ich zusammengerollt, die Olive mit dem Zahnstocher reingestochen, hunderte gefühlt. Dann bringe ich ihm das Tablett, wirklich, was sie zusammengerollt, alles picobello auf so einem Steintablett, eh schon schweißgebadet. Er schaut mich an und sagt, habt ihr nicht mehr? Und ich denke mir so, Alter, soll ich da jetzt gerne duschen oder später? So,
du
habt
Hund.
Ihr nicht mehr? Da habe ich mir gedacht, was bist du für ein Schwanz, Alter, wirklich. Na.
Aber wir haben auch so einen gehabt, eher auch im Verkauf da. Da hat der Typ einen Gürtel gekauft. Ja. Und dann wollte er Löcher reinhaben in den Gürtel. Also zusätzliche Löcher. Und
Entschuldigung, ganz kurz, in dem Abend, wo du in dem Laden, wo du arbeitest, jetzt gerade, oder?
Ja.
Okay.
Ja, ja, also so, ja, ja. Und da, ja, ist er dann hinkommen und das hat dann im zweiten Stock oder irgendwer, hat ihm halt mit dem kleinen Gerät so ein, zwei extra Löcher gemacht. Und dadurch, dass es ein normales Gerät ist und wir alle keine gelernten Schuster oder Schusterinnen sind, ist halt das Loch jetzt nicht so perfekt, wie wenn es die Maschine stanzt oder der Schuster halt macht, gell?
Klar, ja.
Logischerweise. Und dann hat er sich aufgeregt, dass das Loch jetzt nicht so schön ist und wollte das Geld zurückhaben. Obwohl er wollte, dass sie mehr Löcher drin hat. Da denke ich mir, was ist denn los? Hat sie doch voll aufgeregt, dass der Gürtel jetzt hin ist und sowas. Alter, das Loch war komplett normal. Und Das ist ein 15 Euro Gürtel, okay? 15 Euro. Und wenn das Loch dann ein bisschen größer wie das andere ist, ja, Kollege, ich meine, sei mal nicht böse. Und der hat sich da aufgeregt über das und ich dachte, bitte schicke ihn einfach weg. Was soll das jetzt da? Wirklich, na.
Oh.
Es gibt wirklich dreiste Leute auf jeden Fall. Merkt man auch. Und gerade auch Kellnern, beim Kellnern auch genauso.
Ja,
gibt es einfach echt ungute Gäste.
Ich frage mal alle Leute, die uns gerade zuhören, bitte schickt mir alles, was ihr habt. Ob ihr in einem Café gearbeitet habt oder ob ihr als Kellner, Kellnerinnen gearbeitet habt, ob ihr Verkäufer, Verkäuferinnen wart, egal wo, irgendwo, wo ihr Kontakt mit Menschen hattet, bitte schickt mir so richtig ungute Kundengeschichten. Ihr müsst nicht erzählen, wo das war, sagt mir bitte einfach nur, welche Situation ihr da erlebt habt und ich würde mich wirklich freuen, wenn ich das dann da laut vorlesen darf.
Ich meine, ich muss dazu sagen, ich habe da echt fast nur gute Erfahrungen gehabt, sowohl im Verkauf als auch beim Kellnern. Bis auf ein paar Ausnahmen halt, aber die hat, glaube ich, jede Person schon mal gehabt. Oder anstrengende Leute, die halt da immer ihre extra Wurstel wollen und das dazu und ja. Aber sonst. Ja. Weil da gibt es ja Leute, die 5 oder 7 verschiedene Schuhe probieren und dann niemand es kann, denkst du halt auch, aber.
Durch unsere letzten Folgen hat sich immer so ein bisschen so die quasi, wie soll ich sagen, durchgezogen, dass wir immer wieder mal einen Service für die Leute anbieten. Keine Ahnung, soziale Partysituationen oder Smalltalk oder wie starte ich ein Gespräch, whatever. Und ich möchte jetzt was Neues hinzufügen. Und zwar kennst du 10 Essentials bei GQ?
Ja, klar. Ja. Aber das musst du vielleicht erklären, weil für die Leute, die das nicht kennen.
Genau, und zwar werden da immer Stars interviewt, Fußballer, Rapper, whatever, Schauspieler, was ihre 10 wichtigsten Gegenstände sind, also 10 Essentials im Leben, mit denen sie, ohne die sie halt nicht leben können, so auf die Art. Und ich als normaler Mensch schaue mir das an und denke mir, geil, aber ich kann mir davon genau nichts leisten. Also gar nichts. Das mögen richtig geile Produkte sein teilweise, aber keine Ahnung, dann schaue ich mir einen Kai Havertz an, und der hat eine Gesichtscreme für, ich habe die dann nachgegoogelt, für 400 Euro. Ich denke mal, geil.
Was?
oder der Ufo 361, der Rapper, wascht sich die Haare mit Jana-Wasser, weil er dadurch keine Schuppen mehr hat. Aber jeden Tag, Bro, mit Jana-Wasser, ja mit diesen 1,5 Liter Flaschen. Und ich sitze eben da und habe dann so gedacht, hey, ich möchte wirklich, jetzt legit wirklich, mit Humor im Ohr was schaffen, wo Leute ihre 10 Essentials einschicken können, also jetzt nicht das Produkt, sondern eine Nachricht, und ich oder wir die dann vorlesen können, um anderen Leuten vielleicht Tipps quasi zu geben, welches Produkt als Normalsterblicher vielleicht ganz cool wäre in unserem Alltag. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe einen Freund zum Beispiel, der hat eine richtig coole Reisetasche.
Ach so, ja.
Und nur wegen ihm habe ich dann die Tasche gekauft, du hast die Tasche gekauft, meine Freundin hat die Tasche gekauft, unfassbar viele Leute. Das zum Beispiel als 10 Essentials vorzulesen, dass andere dann vielleicht auch diese Tasche haben können, weil die Tasche einfach unfassbar geil ist. Oder ein Deo oder keine Ahnung, whatever, gibt oder ein Steamer. Einfach normal, Dinge für Normalsterbliche. Und ich möchte die 10 Essentials von Humor im Ohr bitte für, sowohl für Frauen als auch für Männer, hier offiziell announcen und zum Leben erwecken, einfach weil ich den Leuten etwas, weil ich ihr Leben besser machen will.
Ja, und vor allem kann man echt von anderen Sachen abschauen und wieder probieren und dann denkst du so, hey, cool, das kenne ich gar nicht, probiere mal aus und vielleicht liebe ich das Ding dann ja auch.
Genau, und das ist ganz bodenständig. Ich will keine Gesichtscreme, ich überprüfe das dann über 140 Euro. Keine Homeware-Marke, wo das Handtuch 370 Euro kostet. Ich will, wenn ihr ein Essential habt, es muss auch nur 1 oder 2 sein, müssen nicht 10 sein, bitte schicken, ich lese es dann vor und kann dann den Leuten auch nahelegen, oder vielleicht probiere ich es auch selber aus, das zu kaufen oder auszuprobieren, einfach weil die Leute schon, die es quasi haben, quasi sagen, hey, ich habe unfassbar tolle Erfahrungen damit gemacht.
Wir könnten ja unsere das nächste Mal vorlesen.
Machen, sag zu jetzt, oder Marc?
Sag zu, Spaß. Tschüss, Papa, bis morgen um 2.
Danke für
und
alles.
Und bis zum nächsten Mal bei Humor im Ohr mit Essentials. Ciao, ciao.